ARD. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Claudia Michelsen. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Sie ist Doreen Brasch im Polizeiruf oder Katharina Schöllack bei Kudamm. Jetzt kommt sie mit einer Weihnachtslesung nach Sachsen. Und wie sich Claudia Michelsen darauf vorbereitet hat, wie sehr sie sich auf Sachsen freut und wie wichtig ihr die Adventszeit ist, das alles erzählt sie in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek abrufen können. Claudia Michelsen, Jahrgang 69, ging mit 16 zum Studieren an die Schauspielschule nach Berlin. Sie spielte dann Theater. Inzwischen war sie in über 100 Kino- und Fernsehproduktionen zu erleben, unter anderem in der Serie Der Turm. Die gebürtige Dresdnerin lebt heute in Berlin, hat zwei Töchter und kümmert sich bei der Arche in Meißen um Kinder, denen es nicht so gut geht. Was sie derzeit so zu tun hat, wie sehr sie sich auf die Ausstrahlung der neuen Kudamm-Staffel im Januar freut und wie sie Weihnachten feiern wird, das verrät sie jetzt in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Im Dezember gibt's eine ganz besondere Lesung mit Weihnachtsgeschichten, ein Weihnachtsabend voller Erzählungen. Was dürfen wir da erwarten?
Das ist natürlich wirklich ganz schön aufregend, weil ich das seit Jahren, immer wieder bin ich gefragt worden, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich mal gesagt, nee, das ist so schwer, weil das machen auch so viele und es ist ja so üblich. Also was erwartet uns? Wir haben mal überlegt, ob wir die Weihnachtsgeschichte machen, aber die machen ja auch so viele andere. Und jetzt haben wir aus vielen verschiedenen Geschichten haben wir Sachen zusammengebaut. Also wir haben einen kleinen Kästner drin. Wir haben was von Josef Roth drin, Elke Heidenreich, Thomas Bernhard. Das sind Texte der teilweise Erinnerungen. Ne? Also was ja auch, finde ich, was mich auch beschäftigt. Also wie ist die Erinnerung an meine Weihnachtszeiten? Also hatte ich an meine Weihnachtsfeste auch als Kind, auch in Dresden, können wir uns an weiße Weihnachten erinnern? Ja, die gab's, aber ich glaube, so oft gab's die dann doch auch nicht.
Denken wir immer, ne?
Immer so wünschen uns ja. Also es ist eine ganz schöne Mischung zwischen, das sind Texte über Schnee, über das Weihnachtsfest und die Erinnerung, über eigentlich auch sogar, man lässt ja so ein bisschen am Jahresende was gehen, das Neue fängt an. Also das sind so verschiedene Texte.
Sind Sie ein Weihnachtsfan?
Ja, bin ich tatsächlich. Also da kommt bei mir dann so ein heimeliges, kitschiges Gefühl durch. Also ich weiß auch nicht. Also ich finde, aber ich sage das gar nicht mal so negativ. Es ist ein, also meine Weihnachten, also mein Heiligabend sieht eigentlich immer sogar ein bisschen sehr anders aus, weil wir seit Jahren uns in der Arche treffen in Meißen und dann am 24. vormittags. Die bereiten da alles vor und dann haben wir wahnsinnig viele Pakete gepackt mit Essen und so weiter und wir schwärmen dann alle aus mit vielen Autos und beglücken so mit unserem kleinen Gruß von der Arche irgendwie die Familien, die es sich irgendwie gar nicht leisten können, Weihnachten zu feiern. Mhm. Also das gibt's halt auch. Mhm. Aber ansonsten, ich gehe sogar immer gerne in die Kirche. Manchmal begleiten mich Teile meiner Familie, manchmal nicht. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Vor 2 Jahren waren wir sogar in der Kreuzkirche in Dresden. Die Kruzianer dann natürlich ganz toll. Also sehr unterschiedlich. Manchmal gehen wir aber auch im Dorf in die Kirche. Und dann wird gekocht. Ich würde Ihnen jetzt gar nicht erzählen, Sie haben mich ja gar nicht gefragt, wie Weihnachten bei mir aussieht. Nein, aber ich muss Ihnen noch was sagen zu dem Abend. Mhm. Und zwar habe ich das große Glück mit einem sehr jungen Musiker, der heißt Jakob Bench. Und der Jakob ist ein Jazz-Trompeter. Und wir haben so überlegt, was für ein Instrument wäre auch toll zu Weihnachten mit diesen Texten. Dann ist mir natürlich sofort auch Güttler eingefallen, und, ne, also Trompete fiel dann und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ist das was ganz Großartiges. Und der Jakob ist aber eigentlich ein Jazz-Trompeter und der spielt so Stücke, das sind Klassiker teilweise aus ganz anderen Ländern, die wir, also ich bisher bis dato noch gar nicht kannte, ja. Also und die übersetzt dann die Trompete und dann natürlich auch Stücke, die wir kennen.
Am 9. Dezember sind Sie mit Ihrer Weihnachtslesung in Leipzig, am 15.12. dann in Dresden. Wie groß ist denn so die Vorfreude darauf, auch so in der sächsischen Heimat damit zu sein?
Naja, das ist ja immer ein bisschen wie nach Hause kommen. Also es geht mir auch nicht anders, wenn ich in Magdeburg bin. Da fließt die Elbe durch und ich bin nun mal aufgewachsen mit der Elbe. in Dresden. Und die Leute einfach, das ist die, mir begegnet das ja auch. Also die freuen sich, wenn ich komme und dann hat man zusammen im besten Fall einen schönen Abend und macht eine kleine Reise in schöne kleine Geschichten oder Gedichte oder was auch immer. Also das ist immer, ich fahre sehr gerne nach Dresden. Oder Leipzig. Leipzig habe ich ehrlich gesagt dieses Jahr das erste Mal wiederentdeckt, weil ich tatsächlich nicht oft in Leipzig war, in den letzten 2 Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, weil da hat es mich irgendwie nicht, ich habe dort nicht gearbeitet und dadurch bin ich da auch nicht hingefahren. Und jetzt diesen Sommer habe ich da einen Kinderfilm gedreht fürs Kino. Mhm. Ganz schön und dadurch war ich das erste Mal länger wieder in Leipzig. Und bin völlig verliebt in diese Stadt. Das ist ja wirklich wahnsinnig schön. Also, und die Leute, das war einfach alles ein bisschen auch wie Dresden, ne? Also es gab ja früher immer so eine Hackelage zwischen Dresden und Leipzig, was, finde ich, hoffentlich komplett obsolet ist, weil
ich glaube, das ist nicht mehr so, ne?
Ja, nee. Also beides zwei so großartige Städte. Also Leipzig war ich so ein bisschen schockverliebt fast.
Wie sehr mögen Sie so diese Wochen vor Weihnachten, die Adventszeit?
Wenn ich Zeit für die Familie habe, die ich tatsächlich mir versuche zu nehmen, mag ich das sehr, weil man so andere Dinge nochmal macht miteinander. Also tatsächlich jetzt auch ganz schnöde Plätzchen backen und sowas, ne?
Herrlich. Ja. Gehört genau. Einfach dazu, ne? Hm?
Ja, genau.
Es geht weiter mit einer Schnellantwortrunde. Die gibt's hier im Sonntagsbrunch für Claudia Michelsen. Ein Tag beginnt für mich gut mit
1 Liter Grüntee.
Geld gebe ich gern aus für
die Arche.
An anderen Menschen mag ich.
Ehrlichkeit.
Mag ich nicht.
Hinterhältigkeit.
Meine größte Stärke.
Zu sagen, was ich denke.
Meine größte Schwäche.
Ungeduld.
Ein Tag war gut, wenn.
Wenn ich so Stopp-Momente hatte. Ich weiß nicht, wie muss ich Ihnen das erklären? Mhm. Also wenn ich nicht durch den Tag gerannt bin, den ganzen Tag, sondern wenn ich immer wieder, also nicht, dass ich jetzt dann an einem Straßenrand stehen bleibe und innehalte, aber manchmal ist es tatsächlich so klein. Also wenn die Wahrnehmung nach außen wirklich wach ist und man nicht am Zug vorbeirennt, ne? Also dann ist ein Tag gut gewesen.
Sie leben in Berlin. Was mögen Sie an Berlin? Sie so als Ur-Dresdnerin?
Also, ja, das ist eine gute Frage. Berlin ist eigentlich ganz viele Städte. In einer sehr großen Stadt. Und ich finde, man kann von der einen Kleinstadt in Berlin zur nächsten Kleinstadt in Berlin fahren und ist in einer völlig anderen Welt. Und das finde ich toll, weil Berlin so ein eigenes Universum ist. Aber Berlin ist auch sehr rau. Das stimmt nicht. Und dann ist es auch wieder ganz weich und gemütlich und dörflich fast, ja. Also ich finde, es kommt wirklich drauf an, wo man ist. Aber ich finde Berlin tatsächlich immer noch aufregend. Ich finde auch, was wirklich außerordentlich ist, und es ist fatal, dass da jetzt so gespart wird, ist das kulturelle Angebot in Berlin. Das ist so besonders und es ist ja auch eigentlich ein Anziehungspunkt für ganz viele Touristen oder ganz viele Leute, die nach Berlin kommen, weil sie einfach hier so viel sehen können. Und da jetzt da so das wegzusparen, naja, egal, das ist ein anderes Thema. Ja.
Für viele ist so der Sonntag, an dem wir uns so unterhalten, immer noch ein besonderer Tag. Wie sieht so Ihr Sonntag im Normalfall aus? Sie sind vielleicht zu Hause und wie geht's da so in diesen Tag?
Also das ist eigentlich sehr simpel. Wenn ich Zeit habe und tatsächlich keine Veranstaltung habe, meistens habe ich Veranstaltungen am Samstag oder am Sonntag, bin ich mit der Familie oder auf dem Land.
Und vorher ein großes Frühstück? Oder?
Nein, ich bin kein Frühstücker.
Okay. Also ein bisschen Kaffee und oder grüner Tee, wie wir gehört haben, und dann die
ja,
Natur.
Ganz viel grünen Tee, genau.
Und dann die Natur, okay. Und abends Tatort?
Meistens gucke ich das außerhalb der eigentlichen Sendezeit.
Aber Sie interessiert das schon, ne? Was die anderen Kollegen
Fall.
Am Sonntagabend so machen. Ne?
Natürlich.
Sie sind in Dresden geboren und aufgewachsen, sind mit ihrer Freundin Tine mit 16 an die Schauspielschule nach Berlin gegangen. Tine ist Christine Hoppe, die Tochter des berühmten Rolf Hoppe, dem Sie ja auch schon als 13-Jährige beim Theaterspielen zugeschaut haben, der später, wie Sie auch gesagt haben, so eine Art Ziehvater für Sie war. Wie gern erinnern Sie sich an ihn?
Naja, sehr gerne. Das erzählt sich ja schon von selber. Also der Rolf war sehr, sehr wichtig für mich, also weil meine Mutter hat irre viel arbeiten müssen und ich war ein sogenanntes Schlüsselkind, wie man sagt, ne? Also ich bin dann immer nach der Schule nach Hause und war sehr viel bei Tine mit und das war irgendwie ganz klar, es war wie so ein großer italienischer Haushalt und dann ist die halt mit dabei und da wird gegessen und sich gekümmert und irgendwann sind wir halt dann immer mit ihm auch ins Theater. Das war noch, bevor er Mephisto gedreht hatte, bevor dann praktisch diese internationale große Karriere anfing. Er mit dem Theater aufgehört hat. Und da sind wir waren fast jeden Abend im Theater. Und so ist, glaube ich, diese Liebe zum Theater entstanden. Und die war ja nicht nur, weil das Theater so toll ist, sondern weil es einfach auch noch politischer Dreh- und Angelpunkt war. Also da waren junge Leute im Theater. Das war unfassbar. Also da fand Revolution im Kleinen statt. Ne? Das war wirklich eine ganz aufregende Zeit.
Ja. Wie ist heute der Kontakt zu Tine?
Zu Tine immer zu wenig. Also das kann ich auch nicht schönreden, aber der ist sofort, wenn es Kontakt gibt, ist der voller Liebe und Vertrauen. Und also ich glaube, wir wissen beide voneinander, dass wir uns haben und da sind. Und wenn was ist, ist die andere sofort da.
In der damaligen DDR war es ja nicht ungewöhnlich, dass man früh auch selbstständig wurde. Die Muttis gingen Vollzeit arbeiten, die Kinder packten mit an zu Hause. Das war ganz normal. Wir hatten unsere Hobbys, waren zum Spielen gemeinsam unterwegs. In Dresden gab es kein Westfernsehen. Sie haben mal gesagt, das war nicht das Tal der Ahnungslosen, sondern das Tal der Glücklichen. Das fand ich ein tolles Zitat.
Ja, weil wir haben uns natürlich dadurch auf völlig andere Dinge konzentriert. Also weil es gab ja kein Westfernsehen. So, also was haben wir geschaut? Also ich kann das ja, das habe ich ja, glaube ich, auch schon oft erzählt. Also Montagabend liefen die ganzen alten Ufa-Filme. Die habe ich tatsächlich hoch und runter geschaut.
Schwarz-Weiß? Ja.
Ja, nein, großartig. Toll. Das hat mich, glaube ich, auch wirklich geprägt. Danach kam der, glaube ich, dann immer Willy Schwerbes Rumpelkammer oder erst der Schwarze Kanal, das weiß ich nicht mehr genau. Und dann natürlich Flimmerstunde am Samstag, dann kamen die alten Märchenfilme, die russischen, also die waren auch noch ganz wichtig. Mhm. Und das war's auch schon. Also viel mehr Fernsehen hat bei mir nicht stattgefunden oder bei uns.
Also Ihr Weg ins Berufsleben zur Schauspielerei, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Paradebeispiel für die damalige Zeit. Wie konnten Sie das auch vielleicht Ihren Töchtern vermitteln? Hatten Sie auch diese Freiheiten, so wie Sie die auch empfunden haben als junger Mensch damals? Haben Sie das weitergegeben oder sagen Sie, oder sagen wir alle, wir leben heute in einer anderen Zeit?
Ja, ich weiß gar nicht, warum das heute ein ganz anderer, also warum das heute nicht mehr so einfach ist. Wahrscheinlich, weil die Möglichkeiten so enorm groß sind und so vielseitig sind. Mhm. Ich kann das gar nicht sagen. Also, aber meine Töchter sind beide unabhängig davon. Mit 18 sind die auch sofort losgezogen. Okay. Also da ist keine jetzt lange zu Hause sitzen geblieben. Nee, die wollten auch raus und los. Also vielleicht haben wir das auch so vermittelt, unbewusst. Also die Sehnsucht da in was Eigenes zu gehen, war groß.
Ich sagte schon, Sie sind Dresdnerin. Wie schauen Sie heute auf Dresden? Wie oft schaffen Sie es nach Dresden?
Ach, bestimmt. Naja, das ist sehr unterschiedlich. Manchmal ist es nur 2-3 Mal im Jahr und manchmal sind es 5-6 Mal im Jahr. Das ist jetzt, dieses Jahr war es ziemlich oft, weil dann auch Lesungen noch waren in Dresden. Mhm. Ja, ich kann das gar nicht so festlegen. Eigentlich zu wenig.
Okay. Sie spielen seit 2013 schon die Kommissarin Doreen Brasch im Polizeiruf 110 aus Magdeburg. Und ich glaube, es wird gerade wieder neuer gedreht.
Ja, wir haben tatsächlich gerade abgedreht. Mhm. Wir sind jetzt gerade fertig mit dem zweiten dieses Jahr. Ja, das sind mehrere Geschichten in einer und es gibt... Nee, ich kann das nicht verraten, weil es gibt, das ist nach einem wahren Fall und das ist so tragisch und grauenvoll, dass ich das eigentlich jetzt Anfang Dezember nicht erzählen möchte. Nein, das ist wirklich ganz, ich kann das nicht verraten, darf ich nicht, weil es auch die Geschichte sprengt, wenn ich jetzt erzähle, was da passiert. Aber wir hatten eine sehr gute Zeit, schöne Besetzung. Es war auch eine sehr besondere Arbeit wieder.
Nun sind Sie seit über 10 Jahren diese Doreen Brasch. Wie viel Claudia steckt denn in der drin?
Das kann man ja immer nicht so richtig auseinander dividieren. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, gar keine. Also vielleicht höchstens in dem Punkt, dass sie immer auf dem kurzen Weg direkt ist. Das hat ja die Figur. Also die ist ja so eine geradeaus auf dem kurzen Weg. Das habe ich auch, obwohl ich über die Jahre schon viel diplomatischer geworden bin und nicht immer gleich sage, was ich denke.
Also ich finde das ja gut, wenn jemand sagt, was er denkt.
Ja, aber wenn man nicht gefragt ist, muss man es nicht sagen. Also das ist nicht. Da kommt dann das Alter Gott sei Dank einem zugute.
Okay. Sie haben es gerade gesagt, 2 Filme im Jahr werden da gedreht für den Polizeiruf. Das bringt Ihnen natürlich auch eine Art, ich sage jetzt mal, Sicherheit, finanzieller Art, die ja manche Schauspieler auch hierzulande beklagen. Also man hat ja manchmal das Gefühl, vielleicht haben wir zu viele Schauspieler oder wie gut leben die wirklich, ja?
Viele leben am Existenzminimum. Das ist nicht bekannt. Also als Freiberufler in Deutschland ist das ganz unschön. Das haben wir alle während Corona gemerkt, ne? Also weil das ist das letzte Rad am Wagen. Das interessiert gar keinen. Keine Sicherheit, 0,0,0. Und ich habe gerade gehört, ich glaube Island ist es oder Schottland. Ich glaube sogar Schottland war es. Die haben einen Festbetrag für freiberufliche Künstler ins Leben gerufen. Das heißt, die haben praktisch wie so ein Mindesteinkommen jeden Monat, weil eben, gut, das ist ein viel kleines Land, aber weil denen einfach wichtig ist, dass Kultur im Sinne von Musik, Tanz, also alles, was dazugehört, dass das wächst und existieren darf in einem Land. Das ist die Nahrung für jede Seele, für jeden Menschen, ja, ob klein oder groß. Und das finde ich natürlich ganz großartig, dass die sowas machen. Ich glaube, es ist Schottland.
Ich höre raus, der Wunsch an die Politik wäre da, auch hierzulande, da vielleicht ein bisschen mehr zu tun.
Ja, also bei Kultur einzusparen, natürlich ist das klar. Wir müssen überall irgendwo sparen, weil so viel Gelder wie woanders hingehen, wo sollen die herkommen? Aber es wird ja nicht nur an der Kultur gespart. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, es ist nur die Kultur. Stimmt ja nicht. Also es werden Frauenhäuser zugemacht und so weiter. Also und mein altes Thema durch die Arche ist sowieso, also es geht kein Geld in die Bildung, es geht kein Geld in die Kinder, in unsere Rentner. Das wissen wir alles. So, jetzt sind wir doch noch in die Politik gerutscht.
Über den Polizeiruf möchte ich noch ein bisschen sprechen. 2021 gab es die Reihe 50 Jahre. Der Polizeiruf hat uns ja auch schon im Osten lange begleitet. Wie sehr waren Sie früher schon mit diesem Polizeiruf, sag ich mal, verbandelt?
Tatsächlich gar nicht. Mhm. Ich habe, glaube ich, ein oder zweimal einen gesehen. Und das Lustige ist, ich habe einmal einen gesehen und hat sich auch bei mir komplett ins Gedächtnis eingeprägt mit Henry Hübchen. Ich glaube, der ist nackt auf irgendeinem Dach rumgehüpft. Ich weiß es nicht mehr. Und wir haben ja dann später in der Volksbühne zusammengearbeitet. Also viel, auch Henry hat Regie gemacht, das war ganz schön. Da war ich ganz jung und frisch noch von der Schauspielschule und habe in 3 oder 4 Inszenierungen bei ihm gespielt. Das war ein toller Lehrer für mich, Henry.
Wissen Sie denn dann noch, wie es war vor diesen über 10 Jahren, als einer gesagt hat, Polizeiruf, wäre das was für Sie?
Ja, das war ganz aufregend, weil ich habe ja mich immer seit der Geburt meiner ersten Tochter habe ich mich sehr früh schon für feste Formate entschieden, eben auch aus den Gründen, die Sie vorhin genannt haben. Also dass ich eine Form von Sicherheit hatte, weil da hatte ich damals noch Fleming, haben wir gemacht für das ZDF mit dem Samuel Finzi. Und das nahm dann ein Ende und in dem Moment kam der Polizeiruf. Und dann durfte ich sogar noch zusammen mit Silvester Groth anfangen. Und Silvester ist einer meiner besten Freunde. Und den habe ich schon als ganz junges Mädchen damals in Dresden schon bewundert. Also er hat ja noch mit Dagmar Manzel und Daniel Minetti, die haben da so als ganz junge, ich glaube sogar Absolventen, haben die am Dresdner Staatsschauspiel angefangen. Und seitdem habe ich ihn natürlich immer bewundert und so weiter. Und daraus hat sich dann irgendwann eine Freundschaft entwickelt. Und wir durften dann zusammen diesen Polizeiruf anfangen. Das war natürlich ein Riesenglück.
Ich fand es sehr schade, dass er damals aufgehört hat.
Ich finde es auch heute noch schade.
Ja.
Das hat nichts mit dem Format zu tun. Das hat, glaube ich, mit ihm selber zu tun, weil er da, glaube ich, freier sein möchte in seinen Entscheidungen.
Wie gern drehen Sie in Magdeburg? Wie offen sind die Leute dort auch fürs Filmteam, für den Polizeiruf?
Na, so liebevoll. Also wir haben, das geht von bis. Es gibt natürlich auch Leute, die dann mal schimpfen, aber selten. Also wir haben Leute schon erlebt, die kommen dann mit selbstgepflückten Äpfeln ans Set und sagen hier oder mit geschmierten Schnittchen und so. Also es ist wirklich, das ist so, ja, das ist immer so ein bisschen wie früher. Also so wie ich aufgewachsen bin, sage ich jetzt mal. Ich bin sehr gerne in Magdeburg. Das ist ja auch so verrückt. Ich habe mal nachgedacht und das zusammengerechnet. Ich bin ja dann auch schon über ein Jahr meines Lebens habe ich schon in Magdeburg verbracht.
Es stellt sich natürlich, wenn wir Magdeburg hören in der Vorweihnachtszeit, die Frage, wie geht's Ihnen, wie geht's den Menschen, wenn Sie jetzt dort den Weihnachtsmarkt sehen?
Das war furchtbar. Und wir hatten ja dann auch noch, wir hatten ja so einen Film, der dann laufen sollte. Und dann hat der Sender entschieden, wir verschieben den, weil das einfach jetzt nicht geht. Und dann war ich noch so unsicher, sagte, aber ist doch gerade gut und man muss doch die Leute da. Und dann hatte ich aber, Gott sei Dank, habe ich gute Kontakte eben in Magdeburg auch und die fanden das alle sehr gut, den zu verschieben. Also die, ich glaube, diese Wunden, das ist tief, das ist in so einer Stadt wie Magdeburg, das ist so eine Erschütterung und ich glaube, das hängt den Leuten total nach. Ewig lagen da Blumen und es ist ein schweres Thema. Also ich kann da auch nicht wirklich gut drüber reden.
Über den Polizeiruf habe ich mit Claudia Michelsen schon gesprochen, diese Doreen Brasch, die Sie spielen. Wie sehr dürfen Sie an dieser Figur auch mitentwickeln? Wie viel Mitspracherecht haben Sie da?
Eigentlich sehr viel, aber das Vertrauen ist sehr groß in die Produktion und die Produzentin, die das oft immer eben entwickelt mit Autoren. Und ich bekomme das dann immer zu einem relativ frühen Zeitpunkt und dann reden wir drüber und entwickeln weiter. Und es ist ja wirklich was passiert mit der Brasch, womit wir alle gar nicht gerechnet haben. Durch diese Besetzung dann von diesem neuen Partner, den ich dann einmal hatte, also ein paar Jahre, der Matthias Matschke, hat die Figur sich verändert, weil die Figur von Matthias Matschke eine Position eingenommen hat, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Ne? Also er hat im Prinzip auch immer mehr so Dinge gezeigt oder Verhaltensmuster gezeigt, die eigentlich so auf Brasch waren. Also so ein nicht cholerisch, aber er war eben ein Choleriker dann auf einmal. Und so. Also es gab so ständig irgendwelche Veränderungen durch seine Figur. Und dadurch hat sich Brasch wieder anders positioniert. Und das ist uns währenddessen gar nicht aufgefallen, ne? Wie bei so einer Familienaufstellung. Ich sag so, und dadurch ist die immer mehr oder viel mehr in eine Empathie gegangen. Und wir haben ja schon relativ früh entschieden, und das finde ich auch nach wie vor großartig und gut, nicht in die Privatgeschichte zu gehen, sondern wir sagen immer, der Hauptdarsteller in Magdeburg ist die Geschichte und die Leute, die da auftauchen. Und natürlich setzt sich Brasch mehr oder weniger mal ins Verhältnis oder auch nicht. Oder ab und zu gibt es auch mal eine Geschichte, hatten wir jetzt auch im letzten, wo sie nochmal anders reingezogen wird, ob sie das will oder nicht. Und dadurch ist sie anders involviert. Also das passiert auch, aber seltener. Also und insofern finde ich die Entwicklung für mich ganz spannend, weil es wirklich primär um die anderen geht. Also wir sind wie so eine Art Gastgeber. Ne? Also man sagt so, also ich mache am Anfang das Buch auf und ich mache am Schluss das Buch wieder zu. Und dadurch habe ich auch gar kein Problem, das jetzt so weiterzumachen. Also ne, ich habe nicht das Gefühl, oh Gott, jetzt haben wir ungefähr die fünfte Affäre erzählt. das läuft sich tot. Lass uns jetzt was anderes machen.
Gibt es denn noch so irgendwas, was Sie an ihr vielleicht verändern würden?
Wenn ich es könnte, ja. Also, aber das ist wirklich ein Aufwand. Es wäre tatsächlich, ich finde, das Motorradfahren war schon ziemlich gut am Anfang. Aber ich bin nun mal keine Motorradfahrerin. Aber ein Pferd fände ich auch gut. Mhm. Eigentlich müsste die so auf dem Pferd durch Magdeburg reiten. Nein, natürlich nicht. Also ich kann, nein, im Moment gibt es eigentlich nichts, weil ich ja nicht in das Private rein will. Das halten wir wirklich bewusst raus. Also ich glaube, ich fände gut irgendwann, aber das muss dann auch wirklich gut geschrieben sein, eine Wiederbegegnung mit dem Sohn. Das fände ich schon gut.
Am 9. und 15. Dezember sind Sie mit Ihrer Weihnachtslesung in Sachsen. Ein Weihnachtsabend voller Erzählungen mit Musik, wie Sie gesagt haben. Ein Jazz-Trompeter ist dabei. Sie haben auch vorab gesagt, die verschiedenen Texte versprechen kleine Reisen in wunderbare Winterwelten. Also ich finde das eine schöne Ankündigung. Wie haben Sie sich jetzt darauf vorbereitet? Liest man das dann alles nochmal laut oder wie macht
ja,
das?
Natürlich. Ja. Wir haben auch Proben. Wir müssen richtig probieren. Also wie sind die Übergänge? Was macht man mit dem Licht? Also einen Abend muss man probieren. Der wird vorher dramaturgisch zusammengebaut, dann baut man nochmal um, dann probiert man, dann baut man vielleicht nochmal ein bisschen um. Nee, da gibt es richtig Proben. Das kann wir nicht aus der Hüfte schütteln.
Und so Lampenfieber, so kurz vorher? Haben Sie das?
Bei so einem Abend ja, weil wir da, also weil der neu ist. Und man eben dann nicht weiß, wie er letztendlich funktioniert. Also es ist immer so ein bisschen Aufregung dabei, natürlich. Obwohl ich weiß, wie gut die Geschichten sind und obwohl ich weiß, wie schön die Musik ist und alles. Das ist trotzdem.
Nochmal der Hinweis. So. 9.12. Felsenkeller Leipzig, 15.12. Komödie in Dresden. Lassen Sie uns mal über die Arche sprechen. Sie haben das schon so zweimal kurz angesprochen. Und für alle, die es noch nicht wissen oder überhaupt nicht wissen, was machen Sie da konkret?
Ich bin im Prinzip wie eine Botschafterin. Und das ist auch wirklich eine gute Betitelung, weil indem wir beide jetzt drüber reden, wird die Arche zum Thema. Ne? Und die Arche, die existiert ja zu 100% aus Spendengeldern. Also da gibt es keine Zuschüsse vom Staat, gar nichts. Und die wird dieses Jahr 30. Und es gibt 35 Archen. Also es ist, ich mache das ja schon lange. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht jetzt schon 15 oder 16 Jahre dabei bin. In Meißen war die erste in Sachsen, die aufgemacht wurde. Also wir waren lange im Gespräch über eine in Dresden. Und das wurde dann aber zerschlagen. Dresden kam dann später noch hinterher. Ich glaube, es gibt sogar jetzt zwei inzwischen schon in Dresden. Der Bedarf wächst leider. Also das ist gar nicht schön. Und ich bewundere einfach immer alle Leute, die in den Archen arbeiten. Das sind teilweise auch ehrenamtliche Leute, ne? die das ehrenamtlich machen. Und das, was ist das? Die Archen, die holen die Kinder ab. Das, was die Schulen nicht leisten oder was die Eltern nicht leisten können, leisten die Archen. Und die Kinder kommen dahin, die kriegen warmes Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, die singen und machen Spiele und tanzen. Und für viele Kinder ist das wirklich wie so ein Zuhause, so ein Ort voller Liebe. Ja, es gibt ja Kinder, da wurde der Geburtstag noch nie gefeiert. Die feiern dann die Geburtstage da. Wir hatten schon mal einen 11-jährigen Jungen, der hat noch nie in seinem Leben mit Messer und Gabel gegessen und so weiter. Also da gibt es viele erschreckende Geschichten, die wir gar nicht so sehen im Straßenbild, weil Armut hat ein neues Gesicht. Das ist, man sieht Armut nicht mehr gleich so auf der Straße. Man sieht es dann vielleicht, wenn man genauer die Kinder sich anschaut und merkt im Winter, die haben gar keine Socken an oder so. Aber Jeans und T-Shirt und Pulli hat irgendwie jeder. Es kostet nichts mehr. Naja, also was mache ich? Ich mache in Meißen zu wenig, weil ich das nicht schaffe. Aber ich gehe dann eben zur Veranstaltung oder wir reden jetzt drüber oder also das ist im Prinzip das, die wichtigste Arbeit von uns Botschaftern ist, dass wir nach außen gehen, darauf aufmerksam machen. Und also wer auch immer 5 Euro übrig hat und die der Arche spendet, das geht an unsere Kinder. Und das ist, finde ich, immer noch ganz toll.
Wann sagen Sie eine Rolle zu und wann sagen Sie, oh nee?
Das ist so, dass meistens ist es so, dass ich ein Buch lese und dann habe ich einen Zugang. Da geht es auch gar nicht um die Größe der Figur, ne? Also wie viel Raum diese Figur bekommt. Manchmal sind es ja auch nur funktionale Figuren, die Zuträger sind, die aber wichtig sind. Und wenn ich da einen Zugang habe und habe das Gefühl, ich kann dem was hinzufügen oder ich kann da was, da reizt mich was dran und ich kann da was geben, dann mache ich das gern. Und dann gibt es aber Figuren, wo ich sage, da kann ich nichts mit anfangen. Und das können trotzdem ganz tolle Bücher sein. Und da geht es nicht darum, dass die nah an mir dran sein müssen. Nee, im Gegenteil. Also weil jetzt bei Kudamm ist es ja auch so, die Katharina Schöllack, die ist ja von mir so weit weg wie nur irgendwas. Ja,
mit dir reden wir dann gleich.
Oder ich habe jetzt gerade, wir drehen gerade, also der Elmar Fischer, das hat ja seit 10 Jahren, arbeitet er ja daran an der Geschichte über Tamara Bunke. Und ich kannte die auch irgendwie und wusste, ja, die war mit Che Guevara unterwegs und so weiter. Und in der DDR war die ja auch ziemlich bekannt. Und ich darf tatsächlich die Mutter spielen, die Nadja. Das sind aber auch nur 4 Drehtage, ist ganz klein. Aber es sind einfach ganz schöne Szenen und da habe ich dann Lust drauf, da freue ich mich dann drüber. Also sowas mache ich dann auch so.
Gibt's was Sie unbedingt mal spielen möchten?
Miss Marple. Nein, nee, aber tatsächlich, ich finde Miss Marple ganz toll. Aber die gibt's ja auch schon. Also warum soll man die eigentlich nochmal machen? Nein, gibt es nicht. Bei mir ist es tatsächlich immer das, was ich gerade mache. Ich habe nicht diese, das hatte ich noch nie, das Gefühl von, das ist die Traumrolle oder das möchte ich gern spielen oder da wäre ich gern dabei oder so. Das ist meistens wirklich das, was mich gerade beschäftigt.
Der Sachsenradio Sonntagsbrunch mit Schauspielerin Claudia Michelsen, die wir lieben in der Reihe Kudamm. Wir haben es schon ganz kurz angesprochen, die 4. Staffel, die läuft jetzt im Januar, Kudamm 77. Also wir springen nach Kudamm 56, 59, zuletzt 63, nun ins Jahr 1977. Ist ja schon ein ganz schöner zeitlicher Sprung.
Ja, der ist sehr groß und meine erste Reaktion war an Annette Hess. Da brauchen wir ja morgens Stunden, um die Alterungsmasken so zu machen. Und dann hat sie gesagt, nein, Katharina altert nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn du das so sagst, dann ist das so. Nein, es ist einfach, wir haben das Anfang des Jahres gedreht und Annette Hess ist für mich wirklich, also das ist so herrlich, was die da geschrieben hat. Also wenn sich das nur annähernd herstellt, was wir da für eine Zeit hatten beim Dreh, weil wir hatten einen Riesenspaß. Das ist natürlich auch inzwischen fast so familiär, mhm. weil wirklich 10 Jahre vergangen sind seit der ersten Staffel. Mhm. Ein Wahnsinn. Mhm. Also das ist wirklich lang. Und wie die sich entwickelt haben, die Mädchen, die noch damals so jung waren. Und jetzt sind es einfach alles gestandene Frauen. Und jetzt haben wir Enkelkinder, die auch schon um die 18 sind. Also die ist irgendwie... Nein, das ist ein großes Geschenk, diese Kudamm-Geschichte. Mhm. Also wir haben da, und dazu kommt, das muss ich auch noch sagen, welches Format, also gibt es weltweit, ja, das 7 Frauen im Hauptcast hat? Das ist unfassbar. Und ich sage jetzt 7, weil mhm. tatsächlich noch eine dazukommt. Und natürlich möchten wir unsere Männer auch gar nicht missen, die Herren der Gesellschaft. Das ist, das will ich damit nicht sagen, aber trotzdem 7 Frauen im Hauptcast ist was außerordentlich besonders, finde ich.
Wie viel dürfen Sie verraten jetzt vor der 4. Staffel? Vielleicht so 1, 2 Dinge, die dort passieren werden?
Nee, ich kann gar nichts eigentlich verraten. Ich kann nur sagen, ich kann nur versprechen, es ist ein Riesenspaß. Es passiert unglaublich viel Drama, aber auch viel Komik. Und es gibt natürlich Disco. Es ist einfach... Ich glaube,
ja, 1977.
Was war da alles los in Berlin? Da war eine Menge los. Ja, es ist wirklich, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich weiß ja, was da alles drin stand. Und es ist wieder mal ein kleines Feuerwerk.
Kudamm 1977. Sie haben schon gesagt, da war schon eine Menge los. Sie waren auch schon auf der Welt. Sie sind Jahrgang 69. Haben Sie Erinnerungen an 1977? Disco, sage ich nur.
Naja, das war tatsächlich... Also, aber 77 weiß ich nicht genau, da waren wir 2. Klasse, mhm. Tina und ich. Also, da waren wir ja echt noch klein. Es gab dann später, gab es eine Disco im Robotron, hieß es, glaube ich, und da sind wir auch immer hingegangen.
Kudamm 77, im Januar sehen wir die 4. Staffel im ZDF. Sie sind die strenge Frau Schöllack, die 3 Töchter hat und die natürlich auch unter die Haube bringen musste oder muss. Wie gern spielen Sie diese Frau Schöllack?
Sehr gern. Also weil die einfach so einen an der Waffel hat. Das ist einfach, ich finde die, also das ich sage ja immer so die alte Schrapnelle, ja, aber irgendwie ist es auch eine ganz tragische Figur. Mhm. Ich verstehe, irgendwann habe ich ja mal für mich entschieden, woher kommt diese Strenge? Ich kann mir das ja gar nicht, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Und weil auch nach bestimmten Staffeln, nach der 1. und 2. sind so viele Leute auf einen zugekommen und haben gesagt, meine Großtante und die Großtante meiner Großtante und die Großcousine meiner Cousine. Und die kannten alle diese Frauen, die so fast mit einer preußischen Disziplin fast so was Militantes schon hatten, ja. Also diese Strenge, die den Töchtern haben widerfahren lassen, das ist ja wirklich unfassbar. Also ich finde das erschreckend, wie das war, also wie die waren. Und ich habe irgendwann für mich entschieden, ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass das alles oder die meisten alleinerziehende Mütter waren während des Zweiten Weltkriegs und nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Das heißt, die mussten die Kinder alleine durchbringen und die mussten sie alleine auf den Weg bringen. Und dadurch ist diese überbordende preußische militante Disziplin entstanden. Also diese Forderung nach stillgestanden und du darfst das nicht und das nicht und das nicht. Und dazu kam da natürlich auch noch, was Frauen alles nicht durften in der Zeit. Ja,
ja klar.
Und von dem, also da fingen wir an mit Katharina und ich habe fast gedacht, das ist so eine schwarze Figur, das ist ja furchtbar. Also ich kann das auch nicht so erzählen. Und inzwischen hat die ja eine unglaubliche Komik, weil sie sich selber, glaube ich, auch nicht mehr so ernst nimmt. Die ist ja nun jetzt auch schon lange Omi. So, also die ist auch, finde ich, zum Großteil ist die ja fast so ein Comic Relief in der ganzen
Machen Sie Geschichte. Doch mal richtig Werbung, warum sollten wir die 4. Staffel keinesfalls verpassen?
Naja, weil so viele tolle Dinge passieren. Und weil immer das passiert, was man überhaupt nicht erwartet. Wirklich, das schafft sie, die Annette Hess, das ist unfassbar. Und dann sage ich, nee, das kann jetzt nicht wahr sein. Also ich beim Lesen ging das mir ja auch so, das glaube ich jetzt nicht, dass sie das jetzt hier reingeschrieben hat. Doch, macht sie. Also da passieren ständig Dinge, die man nicht erwartet. Und Disco, also gegen Disco kann man ja nur gar nichts sagen. Also es gibt viel ganz tolle Musik.
Ich bin sehr neugierig drauf und ich freue mich auf die vierte Staffel Kudamm 77. Ich sagte schon, Sie sind 1969 geboren und wir haben ja so einiges gemeinsam, wir beiden. Wir sind in Dresden geboren und das im Sternzeichen Wassermann. Und sagt man nach, kreativ, unabhängig, gesellig, fortschrittlich. Wir sind aber auch anfällig für Distanziertheit und Ungeduld. Wassermänner sind oft Rebellen und gern auf der Suche nach Veränderung. Würden Sie das auch alles für sich so unterschreiben?
Ja, und noch viel mehr.
Und noch viel mehr.
Okay. Ich kann, das fällt mir schwer jetzt da so.
Passt so, ja?
Es passt erstmal so, aber da ist noch viel Luft nach oben. Wir verändern uns ja auch.
Wir verändern
hoffentlich.
Uns. Wir verändern ja. uns, aber nur zum Guten, würden jetzt die Wassermänner sagen. Ne?
Hoffentlich, ja, hoffentlich. Ja. Solange wir in Bewegung bleiben, finde ich, ist alles gut.
Apropos Bewegung, wie sportlich sind Sie, so um fit für all Ihre Aufgaben zu sein?
Ja, da ist auch Luft nach oben, aber ich diszipliniere mich und versuche irgendwie, also das ist mir ja auch ein Bedürfnis, es ist gar nicht so, dass ich mich da zwinge. Aber ich bin jemand, der wahnsinnig gerne läuft. Also nicht joggt, sondern läuft. Also ich muss immer laufen am Tag und das hilft schon. Ja, aber eigentlich, das ist ja auch das Normalste der Welt. Also ich meine, dafür sind wir ja auch gemacht. Wir sind ja dafür geschaffen, dass wir uns bewegen und nicht nur sitzen. Mhm. Also, aber ich sitze sowieso nicht so viel.
Weihnachten ist jetzt nicht mehr so weit weg. Die ersten Vorbereitungen darauf laufen. Wie feiern Sie das Fest? Sie haben vorhin schon gesagt, auf jeden Fall sind Sie erstmal in Meißen bei der Arche.
Mhm.
Und dann?
Und dann, also es kommt drauf an, ob meine Töchter oder eine meiner Tochter mitkommt nach Meißen. Meistens habe ich so, wenn ich mal alleine das gemacht habe, dann mache ich noch so einen kleinen Spaziergang an der Elbe auf dem Weg zurück aufs Land. Meine Mutter, die wohnt ja auf dem Land. Und ja, dann gibt es irgendwann geht man in die Kirche, manchmal auf dem Friedhof noch. Und dann wird gekocht abends und beschert. Aber wir sind nicht immer in Dresden. Also insofern ist das alles immer noch ein bisschen beweglich. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Wir wissen es noch nicht.
Wie wichtig sind Geschenke?
Also für mich, nicht für mich selber gar nicht wichtig, aber für meine Kinder und für die anderen Familienmitglieder immer sehr wichtig. Mhm. Tatsächlich.
Und der Weihnachtsbaum?
Auch.
Also ein echter Baum?
Ja, okay. Leider. Ja, es ist auch nicht so einfach. Also kommt man ja auch in Gewissenskonflikt. Aber ich habe tatsächlich schon mal einen im Topf hingestellt und den dann eingepflanzt. Es hat aber nicht funktioniert. Also so die richtige Lösung habe ich da auch noch nicht.
Was viele am Weihnachtsfest lieben, ist dann diese Ruhe, diese Zeit, die man mal hat. Keiner ruft an, es kehrt diese Stille ein. Und alle, man hat so das Gefühl, alle schalten ja so einen Gang runter.
Mhm.
Also ich liebe das sehr in dieser Zeit. Sie auch? So, dass mal nichts ist?
Ja, das liebe ich auch sehr, aber ich habe das immer wieder auch übers Jahr. Also ich schaffe mir solche Zeiten zwischendurch. Jetzt nicht wie Weihnachten, ne? Man hat nicht das Gefühl, es kommt ja immer noch dazu, glaube ich, jetzt Weihnachten hin oder her, dass das Jahr zu Ende geht. Ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein unterbewusster oder bewusster Zustand, wo man weiß, also das ist ja das Verrückte, wir fangen dann immer an, jetzt lässt man Revue passieren, wie ist dieses Jahr gelaufen, wie ist das gegangen, haben wir Leute verloren, sind neue Leute dazugekommen und freuen wir uns auf das Neue oder was wünscht man sich für das neue Jahr und so. Also das kommt ja alles in diese Zeit mit rein, so der letzte Monat im Jahr. Es ist jetzt gar nicht nur das Weihnachtsfest. Und ich glaube, auch dadurch gibt es nochmal so einen anderen Ruhepunkt. Ich weiß schon, was Sie meinen, ja, ne? Dass man so nochmal denkt. Und im besten Falle einfach man liebevoll mit der Familie zusammen ist. Tatsächlich in Liebe und Offenheit und nicht in Streitlust sich übt. Weil es eskaliert ja in vielen Familien. Das ist ja der Klassiker.
Ja, plötzlich sind alle da und alle hocken aufeinander und schon.
Und auf einmal muss es irgendwie schön sein und gut sein und jetzt sind wir alle lieb und essen schön und eigentlich ist man nur genervt von einmal. Ja, aber es ist nicht. Aber da kann man ja auch nur sagen, ja, wo ist die Toleranz? Ne? Also man muss ja, bringt ja nicht das Leben miteinander weiter, sondern aber es ist einfach, dass man da so eine Auszeit auch kreiert. Füreinander, miteinander, verzeiht und auch einfach ja, tolerant ist. Die anderen sind, wie sie sind.
Liebe Claudia Michelsen, ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg mit Ihren Filmen, natürlich auch für die bevorstehenden Weihnachtslesungen, dass dieses Gefühl der Vorweihnachtsfreude aufkommt bei allen, die dabei sind. Alles Gute, bleiben Sie gesund und vielen Dank für diesen Sonntagsbrunch.
Ich danke Ihnen auch und alles Liebe für Sie auch und bleiben Sie alle gesund, bitte.
Claudia Michelsen, eine Frau, die sich engagiert, auch politisch ihre Meinung sagt. Diesen und zum Beispiel unseren Politik-Podcast können Sie bei mdrsachsenradio.de hören, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.